Herzlich willkommen zum Rampenfliege Podcast. Mensch, ihr seid ja groß geworden. Toll, habt ihr euch gemausert. Und Andreas, du auch hier. Schön, hallo.
Schön, dich zu sehen. Schön, euch wieder an unserer Seite, an unseren Lippen hängend zu haben. Das, meine lieben Damen und Herren, nannte man eine unangekündigte Sommerpause, ne?
Ja, aber die Leute haben auch schon geschrieben, ja, wie lange geht denn die Sommerpause noch? Ja. Also es ist für die Leute auch mittlerweile, die sind es ja gewohnt, dass sie immer mal wieder kurze Pause von uns bekommen und das brauchen die auch.
Ja, wir ghosten euch, wir sind der einzige Podcast Deutschland, der euch ghostet, aber man kann es ja, glaube ich, sagen, Lars, man hat es ja, glaube ich, auch vernommen, bei dir stand ja auch beruflich einiges an in Sachen Jobwechsel. Ich glaube, öffentlich hast du es noch nicht verkündet, aber man kann ja, glaube ich, mal so ein bisschen den Vorhang lüften und sagen, dass du jetzt einige Textilfabriken übernommen hast, die du betreust. Und das war nun mal auch mit dem Antrittsbesuch in Bangladesch verbunden. Dementsprechend hatten wir in den letzten Wochen einfach nicht die Möglichkeit aufzuzeichnen.
Oberste Sicherheitsstandards habe ich da sofort eingeführt. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ja, es hat sich einiges getan in meinem Leben. Und ich meine, wir sind ja auch keine Kinder mehr, Leute. Also das ist nun mal so. Wir sind ja auch nicht professionell, muss man sagen. Dann ist es nun mal so, dass man das nicht wöchentlich machen kann. Und dann passiert es halt mal, dass man ein paar Monate Pause machen muss, weil, sorry, dass ich Karriere mache.
Ja, wir sind nach wie vor einfach zwei korpulente Schweine im Internet, die euch dann doch recht unregelmäßig unterhalten. Aber du sagst es gerade, wir sind keine Kinder mehr. Ich kann aber schon sagen, in unserer ersten Frage, die wir gleich machen werden, wird es um Kindererziehung gehen.
Oh, da bin ich ja mittlerweile ganz erfahren und deswegen freue ich mich, dass du mir diese Frage stellst. Geht's dir denn gut?
Mir geht's bestens soweit, ja.
Du hast die letzten Monate auch einiges durchgemacht, ne?
Ja, das stimmt.
War hart dann, ne? Ja. Mit dem Vorfall damals, im Taxi.
Das stimmt, im Taxi. Ich sag mal so, also ich bin froh, dass da die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt zu den Sachen, die dort passiert sind.
Okay, du hast wahrscheinlich so ein paar Abbiegungen gerade nicht genommen, die du ursprünglich
gemacht hast. Exakt, ja, ja, ja.
Da war irgendwie so die große Racism-Tür, die offen stand, ja. Dann hattest du da noch eine große Klassizismus-Tür und da hast du die beide wieder zugemacht und das finde ich so schön an dir, dass du mittlerweile gewachsen und gereift bist, wie so ein guter, wie so ein schimmliger Gouda.
Ja. Liebe Rattenkönige, bin Hörer der ersten Stunde und habe nun auch mal eine Frage. Wie bringe ich meinen Freunden bei, dass ihr Kind ein kleiner Psychopath ist? Ich war übers Wochenende mit paar Freunden verreist, mit dabei viele Kinder. Als selbst Kinderloser war das sowieso für mich schon anstrengend. Warum müssen Kinder die ganze Zeit schreien? Auffällig war dabei aber ein kleiner Fünfjähriger, der das alles noch getoppt hat. Grundloses Schreien. Anderen Kindern die Spielsachen wegnehmen, Sachen runterschmeißen und kaputt machen. Besondere Faszination hatte er aber für eine Spielzeugpistole, mit der liebend gern Kinder und Erwachsene abgeschossen hat. Ich meine auch die Wörter, ich bring dich um, gehört zu haben. Eine erzieherische Reaktion der Eltern gab es quasi nicht. Müssen Eltern nicht ihren Kindern Verantwortung und Konsequenzen des eigenen Handelns beibringen? Sehe ich das als Kinderloser alles zu eng oder muss ich die Gesellschaft vor einem zukünftigen Straftäter schützen?
Das ist eine wunderschöne Frage. Das sind natürlich Themen, über die ich mir aktuell auch immer wieder Gedanken mache. Und zunächst mal muss man vielleicht sagen, wir haben hier ein eindeutiges Beispiel von diesem klassischen Konflikt oder diesem klassischen Unterschied einfach zwischen Leuten mit Kindern und Leute ohne Kinder. Und das ist eine Gruft, die kannst du auch, die wirst du ja niemals schließen können. So, das wird immer so sein, dass es da Konflikte gibt.
Eine Gruft oder eine Kluft?
Die Kluft.
Die Gruft hoffe ich, dass die nämlich verschlossen ist, ja.
Und es ist eigentlich unmöglich, würde ich fast schon sagen, dass man befreundet bleibt mit jemandem, der keine Kinder hat, Andreas. Also.
Weswegen ich ja so weit gegangen bin, mir zwischen durch Kinder zu holen, einfach um damit unsere Freundschaft nicht weiter gefährdet ist. Kurz, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, weil die Wörter ich bringe dich um, würde ich sagen, fallen bestimmt 5-6 Mal bei uns pro Tag im WhatsApp-Chat. Also das stimmt. Ist für uns...
Heute erst wieder schlitzig aufgelesen von Andreas.
Stimmt. Das ist wirklich, wenn irgendwann mal WhatsApp-Chats von mir veröffentlicht werden, ich drohe ständig richtig guten Freunden damit, dass ich sie aufschlitzen werde bei nächster Gelegenheit, sobald es eine kleine Meinungsverschiedenheit gibt. Das ist aber alles, fällt unter die Straffreiheit.
Also es ist eine gute Frage, oder? Wenn mich mal später die Polizei fragt, weil du halt irgendwie ausgetickt bist, weil du wieder zu tief an der Bon geschnüffelt hast, dann fragen die mich ja, ist ihnen denn mal irgendwas aufgefallen, hat er denn irgendwelche Tendenzen gehabt? Und dann wäre das ja eine Lüge, wenn ich sagen würde, nee, mir ist nichts aufgefallen. Ich müsste ja schon, gucken Sie mal, hier hat er mir mal wieder
gedroht. Sehen Sie das Messer-Emoji dahinter?
Ja, hat er mir gedroht, mich zu häuten
an der Stelle. Stimmt, ja gut, das war einmal. Das stimmt, mit dem Häuten, ja.
Also ich weiß gar nicht, ob du so sicher bist für die Gesellschaft. Nein, ich will nicht sagen, dass man nicht befreundet sein kann, das beweisen wir ja, aber es sind schon natürlich Gruften, eine riesen Kluft an Interessen, an Verständnis und so. Ich merke das ja selbst an mir selbst, dass mein Ich, das noch vor 2 Jahren keine Kinder hatte, und das Ich, das dann irgendwie ein paar Monate später Kinder hatte, die haben sich so unterschieden und ich habe so sehr gemerkt, oh, alles klar, das, was ich vorher gedacht habe, ist ja kompletter Bullshit und wie konnte ich vorher nur den Eltern das und das vorwerfen, weil man einfach nicht diesen Einblick hat.
Inwiefern? Also was meinst du da konkret?
Naja, also ich mach's mal an einem Beispiel fest, aus einer Serie, und zwar ist das die Serie Trying? Nee, das ist eine andere Serie. Naja, es geht auf jeden Fall so eine Apple Plus Serie oder irgendwo anders, ist ja auch völlig egal. Es geht um ein Pärchen, das keine Kinder kriegen kann und deswegen dann letztendlich Kinder adoptieren möchte und auf diesem Weg wird diese Familie begleitet. Und die haben, eben weil sie keine Kinder kriegen können, dann sind sie ganz traurig durch den Park spaziert und haben dann da Eltern beobachtet, die mit ihren Kindern dort waren und die Kinder haben irgendwie am Teich gespielt und die Eltern saßen am Handy. So, und dann ist dieses Pärchen, hat das gesehen, die Szene, und dann ist die Frau ausgetickt, ist hingerannt, hat den Eltern das Handy entrissen und hat es in den Teich geschmissen und gesagt, seid froh, dass ihr Kinder habt und konzentriert euch wenigstens mal auf eure Kinder, und weggerannt. So. Und man sollte dann natürlich auf deren Seite sein und sagen, ja stimmt, ey, es fällt den Eltern ein, da am Handy rumzuspielen, wenn man Kinder hat. Und vielleicht hätte ich sowas früher auch gedacht und so, genießt doch jede Sekunde, aber so ist es halt nicht. Man muss jede Sekunde genießen, die man am Handy sein kann. Und wenn die Kinder sich mal selbst beschäftigen, dann klar, also die sehen dann halt in dem Moment, also das Pärchen sieht in dem Moment halt nur diesen kleinen Ausschnitt des Tages, wo sich die Eltern nicht um die Kinder gekümmert haben, aber man vergisst in dem Moment eben einfach, oder das wird außer Acht gelassen, dass man eben die restlichen 20 Stunden des Tages sich ausschließlich um die Kinder kümmert und alles aufopfert für diese Kinder.
Hast du bei deinen Kindern schon Tendenzen festgestellt, die in Richtung Straftäter oder Straftäterin gehen? Erste Frage. Zweite Frage, findest du das, wenn ja, auch ein Stück weit geil? Weil du bist ein riesen True-Crime-Fan. Ich meine, wie schön ist es, wenn man das einfach doch sich direkt nach Hause holt? Und du bist ja auch so ein, haben wir ja auch schon häufiger gehabt, so ein Live-League-Fan, so jemand, der gerne Gewalt aus nächster Nähe eigentlich sieht, sie aber nicht selber ausführen möchte, verständlicherweise. Aber wäre das nicht die Idealsituation? Und tust du irgendwas dafür, um deine Kinder so langsam in Richtung Straftäter zu schulen?
Also Moment, ich muss erst noch mal gucken, was war die erste Frage? Sie hat mich gefragt,
ob ich
die Tendenzen gesehen habe. Ja, also immer die ersten Tendenzen, dass das Psychopathen sein könnten, habe ich gesehen, als ich gemerkt habe, dass sie meine DNA hatten.
Weil sie haben natürlich Gene, auch, ja. Ne?
Also sie haben natürlich schon mal die besten Voraussetzungen dafür.
Was ja übrigens, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, was ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Forschungsstand oder Wissensstand ist, ob sich sowas vererben lässt, ne? Also das ist ja so eine Mark-Benecke-Standardfrage, ob quasi mit einem gewalttätigen Vater, ob du das auf das Kind überträgst, beziehungsweise ob Mord nicht nur nicht verjährt, sondern auch vererbt vielleicht.
ich schreibe mir das auch nochmal auf.
Das wäre die nächste Frage. Dann würde ich gerne noch wissen, hast du ein Leibgericht? Isst du irgendwas sehr gerne?
Also ich glaube, zu diesem Vererbten, wahrscheinlich kann man das nicht so pauschal sagen. Ja. Du hast zwar nicht ernsthaft die Frage an mich gestellt, weil ich kein Experte bin, aber ich würde das mal so beantworten wollen, mit dem Wissen, das ich mir angeeignet habe über all die Jahre, dass man durchaus sicherlich einige Krankheiten vererben kann, auch psychische Krankheiten, dass man zumindest die Anfälligkeit für psychische Krankheiten, dass das irgendwie in den Genen steckt, dass du eben, wenn in deiner Familie viel Schizophrenie stattfindet, dass du dann eben auch anfälliger bist oder die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass du auch an Schizophrenie erkrankst. Ich glaube, das kann man so sagen. Und Mörder ist ja auch keine genetische Eigenschaft, sondern eine Verkettung dann sicherlich an verschiedenen Eigenschaften, die dann dazu führen, dass du jemanden umbringst. Und psychische Krankheiten gehören dazu, aber dann eben auch soziale Faktoren, die man ja beeinflussen kann.
Also, aber es gab ja super viele Forschungen und sage ich mal, Leute, die aufgeschlitzt wurden, so wie ich das ja auch oft verwende, nämlich im rein medizinischen Sinne, meine ich das ja bei dir dann auch immer, wo eben gesucht wurde, ob es quasi so ein Gen gibt oder ob es irgendwas im Gehirn gibt, was erklärt, dass Leute zu Gewalt oder zu Straftaten.
Das hat man in Zeiten gemacht, als die Wissenschaft noch nicht so weit war. Ja, da
bist das du war mein letzter Stand. Genau. Was kam da jetzt nochmal raus? Man
versucht kurz? Mit gewissen Stromschlägen auch das den Leuten auszutreiben.
Aber ich meine, dass dann doch der eine oder andere gestanden hat.
Also was ich ja super weird, da möchte ich mich gerne mal näher einlesen, aber trotzdem werde ich vorher natürlich schon diese Halbwahrheiten hier rausposaunen, dass ja auch sowas wie Traumata vererbt werden. Also, dass wenn schlimme Schicksalsschläge oder eben sowas wie der Holocaust überlebt und so, dass das eben auch über Generationen hinweg in irgendeiner Weise vererbt wird oder auch, was weiß ich, schlimmere Naturkatastrophen, die man überlebt hat, so wie ich zum Beispiel, dass man das dann den Kindern weitergibt, das kann natürlich sein. So, die andere Frage war, ob ich mich darüber freue, wenn meine Kinder Mörder wären, da sage ich nein. Das ist damit auch beantwortet. Und dann, glaube ich, bin ich hier auch durch mit den Interviewfragen.
Vater stolz auf Mörderkind.
Naja, also es ist natürlich eine Sache, wo ich mir jetzt, ich meine, meine älteste Tochter ist 2 Jahre alt, ich mache mir da jetzt noch keine, auch so diese ganzen Erziehungsfragen, die werden sicherlich die nächsten Jahre auch immer präsenter, als sie es jetzt in den ersten 2 Jahren waren. Aber natürlich wird man sich früher oder später auch Gedanken machen, okay, was muss man tun, damit das Kind kein Mörder wird oder keine Mörderin?
Das klingt so nach einem Buch von einer weiblichen Autorin, was ich Bestseller-Material finden würde, ja.
Also im ersten Sinne natürlich, was muss man tun, dass das Kind halt kein komplettes Arschloch wird, aber ja, im letzten Sinne dann schon auch, ob es ein Mörder wird oder nicht und ob man da in irgendeiner Weise Einfluss hat. Und ich glaube, eine Sache, die man schon auch dann irgendwann sich eingestehen muss, ist, dass natürlich Erziehung sehr viel ausmacht, aber man auch nicht die volle Kontrolle über seine Kinder haben wird und dass eben ganz viel dann sozial ist und auch ganz viel schon vorbestimmt so Charakteristika sind, die die Kinder einfach innehaben und die in deren DNA stecken. Also das meine ich auch mit diesem Wissensstand, den ich vorher nicht hatte und jetzt hatte, sodass man, was weiß ich, früher auch so judgmental war, wie unser Hörer, der uns geschrieben hat, so dass das Kind irgendwie nur laut ist und irgendwie die ganze Zeit rumspringt und so. Das ist halt eventuell einfach eine Eigenschaft, das in dem Kind steckt und da könnte vielleicht auch die Eltern nichts dafür. Natürlich kann das auch sein, dass die Eltern durch Erziehung oder was, durch das Umfeld, in dem das Kind aufwächst, dazu beitragen, dass das Kind besonders laut oder nervös ist, aber vieles ist halt wirklich schon in den Kindern drin.
Kinder werden als Straftäter geboren. Damit endest du, nachdem du vorher sagst, das ist eigentlich nicht der aktuelle Forschungsstand.
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das Kind als Straftäter bezeichnen kann, wenn er mal irgendwie die Schüssel in der Küche auf den Boden schmeißt. Darum ging es ja, glaube ich, eher.
Im Wesentlichen, ja. Also, wie bewertest du das konkret? Ich meine, ich bringe dich um. Also gut, mit einer Spielzeugpistole spielen. Klar, wir haben früher alle Räuber und Gendarmen gespielt, wie wir es, glaube ich, nie genannt haben. Das finde ich jetzt erstmal noch nicht so kritisch. Ich bringe dich um. Er könnte auch einfach sehr begabt in Rollenspielen sein. Ne? Also vielleicht kann er sich da so immersiv einfügen, schon in diesen jungen Jahren in diese Welt, dass er ja, vielleicht eigentlich wie ein Charakterdarsteller zu sehen ist und ein junges Talent, was gefördert gehört. Das würde ich jetzt noch nicht so als so kritisch ansehen, ist meine Einschätzung.
Zu viel Pen und Paper auf Rocket Beans TV geschaut und so, das sind ja alles schlechte, schwierige Einflüsse. Also wie alt ist 4 oder war das Kind?
Ja.
Irgendwie sowas 4 oder 5. Ich glaube schon, dass es jetzt nicht normal ist, für ein 5-jähriges Kind zu sagen, ich bring dich um. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Kind gestört ist. Also man kriegt halt, also schon nach den ersten Tagen in der Kita sagt dein Kind mit 1,5 Jahren oder so Dinge, wo du denkst, wo hat das denn aufgegriffen und so. Und natürlich mit 5 Jahren greifen die noch ganz andere Sachen auf. Oder wenn es dann sogar noch irgendwie einen großen Bruder hat, dann oder eine große Schwester, dann ist Polen offen. Wie man, glaube ich, politisch korrekt mittlerweile sagt.
Wir haben gerade einen Anruf vom polnischen Botschafter, der nochmal gesagt hat, dass Polen in der Tat nicht offen sei. Also falls ihr schon den Autokorso gestartet habt, Polen ist weiterhin zu. Wird ja bald wieder der Fall sein, wenn wir jetzt so einzelne Grenzkontrollen haben wieder. Ne? Also stimmt, wenn du mir diesen Schlenker erlaubst.
Erlaubt dir alles.
Doch, ja.
Erlaubt dir viel zu viel, habe ich manchmal das Gefühl. Genauso wie der sein Kind vielleicht zu viel erlaubt. Naja, es ist ja auch so eine moderne Erziehung. Ich meine, man hört da schon raus, dass er sich nicht wahnsinnig viel mit Erziehung beschäftigt hat. Das sind ja auch so ein bisschen zwei Lager, wo man aufpassen muss, dass es halt nicht ins Extreme geht. Also dieses bedürfnisorientierte Erziehen heißt ja, dass man eben nicht die ganze Zeit sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern eher versucht, die Kinder natürlich auch zu erziehen.
Du möchtest jemanden umbringen, dann mach das gerne. Genau. Denn du kannst selber entscheiden, wann du jemanden umbringst.
Belege dir das gut, so müsste man es dann machen. Genau. Überleg's dir mal, stell dir mal vor, was dann passiert und dann sind die Eltern ganz traurig, wenn du es umbringst.
So, ja, so also in die Richtung. Und dann so langsam, so wie Polizisten auch versuchen, dann mit Geiselnehmern zu sprechen, jetzt legen sie doch mal die Waffe hin.
Genau.
So müsste man auch mit Kindern eigentlich reden.
Ja, genau. Also es geht ja nicht darum, dass man die Kinder alles machen lässt. Ich glaube, das ist so ein Trugschluss, den man dann hat oft, wenn man sagt, ja, diese modernen Erziehungsmethoden, die sollen jetzt alles machen dürfen. Nee, aber man versucht, dass sie die Dinge nicht machen, man versucht es auf eine andere Art und Weise zu erreichen, dass die Kinder sich gut verhalten. Also das erwünschte Ergebnis ist das gleiche für die einen Erziehungsstile und für die anderen, aber die Methode ist eben eine andere.
Das ist das Gegenteil von umgekehrter Psychologie, wo man sagt, na, bring bloß jetzt nicht deine Abwäsche raus.
Ja, genau. Das mache ich.
Sondern, na, wenn du die nicht rausbringen willst, dann mach's halt nicht. Okay, dann spiele ich. Okay, fuck. Damit sind diese Methoden der bedürfnisorientierten Erziehung am Ende.
Das stelle ich mir auch wir nicht. Schön vor bei der Geiselnahme, dass man da auch umgekehrte Psychologie. Also an deiner Stelle würde ich die Geisel jetzt schon erschießen. Ich meine, guck sie dir an.
Ganz ehrlich.
Wie hässlich ist die denn?
Dann puste ihr doch das Hirn weg. Mir doch egal. Ich habe morgen Urlaub. Scheiße, jetzt wirklich gemacht.
Habe ich mal ausprobiert, die Methode. Das war so wie eine Lehrerin von uns mal im Gymnasium. Ich hatte Tafeldienst oder so. Und ich war das gar nicht, aber es hatte irgendjemand halt Tafeldienst und die Tafel war nicht gemacht vor der Unterrichtsstunde bei unserer Englischlehrerin. Und dann ging Frau S. Begann die Stunde und hat angefangen an die Tafel zu malen und hat bewusst eben die Tafel vorher nicht sauber gemacht, sondern hat dann über die alten Schriften einfach drüber geschrieben, sodass keiner irgendwas lesen konnte. Wo dann letztendlich, ich glaube, es war 6. Klasse oder so, und meine Mutter dann bei einem Elterngespräch das mal angesprochen hat, gefragt hat, was das denn bitteschön war. Wird jetzt die ganze Klasse dafür bestraft, dass halt irgendjemand diese Tafel nicht sauber gemacht wird und keiner kann was lernen. Und dann hat die Lehrerin tatsächlich
eine Waffe gezogen.
Waffe gezückt. Nee, dann hat die einfach angefangen, mit so einem Kugelschreiber über meine Mutter zu malen, auf dem Gesicht drauf zu malen.
Und hat ihr so eine böse Augenbraue gemalt. Ja.
Die zieht's durch. Nein, da hat die Lehrerin tatsächlich zugegeben, ja, ich muss zugeben, das war wirklich eine dumme Idee.
Das ist ja auch geil.
Wie gesagt, das war so eine Erziehungsmethode, das hat sie mal irgendwo gehört, in einem Lehrgang oder sowas. Und sie muss schon auch einsehen, dass das Quatsch war.
Jetzt stelle ich mir vor, wie deine Mutter dann so die Waffe wieder wegsteckt, die sie schon gezogen hat. Auf Konfrontation. Na gut, okay, dann doch nicht.
Und dass das dann auch die Polizei sagt, wenn sie so eine Methode mal ausprobiert hat. Ja, war irgendwie blöd, ne?
Also nochmal, die Gegenperspektive wäre ja, dass man als Kindseltern gar nicht so viel also das, was die Kinder sagen, nicht so auf die Goldwaage legt, weil man es eben häufig hört. Und das ja dann für einen Außenstehenden, der zum ersten Mal ich bring dich um hört oder so, dann schon eher verstörend sein kann. Manchmal hilft ja so ein Blick von außen auch von so Kinderlosen, die vielleicht dann auch andere Maßstäbe einfach anlegen. Ist dir das schon mal passiert in irgendeiner Form, dass du von außen drauf hingewiesen wurdest oder jemand gefragt hat, was geht denn da vor sich? Nee, ne?
Nein, ich glaube, dafür sind die auch noch zu jung. Aber wie ist es denn bei dir, wenn du so Kinder irgendwie in der U-Bahn oder so, was weiß ich, auf dem Spielplatz, wenn du dich da wieder rumtreibst, siehst, regst du dich da auch manchmal über die Kinder auf und denkst dir so, oh, was haben denn die Eltern da herangezogen?
Ja, züchtet? Also, was ich krass finde, ich wohne ja hier auch in der Nähe von Kitas, auf dem gesicherten Mindestabstand natürlich, und da merke ich halt wirklich das, was er hier auch schreibt, grundloses Schreien, was mir hier immer wieder so auffällt, wenn die dann ihre Pause haben und draußen spielen, dass es nicht so ein Spielen fangen ist und mal so ein kurzes Quieken oder so, sondern dass die wirklich rauskommen, teilweise nach draußen gehen. Und dann so 15 Minuten am Spieß, wie man das ja so schön sagt, wirklich schreien, ohne dass das irgendwie an ein Spiel gekoppelt ist und nicht so dann Herrschaftszeiten. Also wirklich nur ein Gekreische. Das fällt mir schon oft auch in schrillsten Tönen auf.
Ja, ich meine, das ist ja nicht so, dass ich dann nicht denke, oh, jetzt halt doch mal die Schnauze, ne? Wenn ich sowas höre. Also das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube halt, das ist immer so ein bisschen, also wie kindisch man sich als Erwachsener verhalten kann, wenn man sowas sieht und sich da ernsthaft drüber aufregt, weil kindisch in dem Sinne, dass man da überhaupt nicht mehr dran denkt, dass man selbst mal so jung war und halt auch rumgeschrien hat beim Fangen spielen und draußen irgendwie rumgebrüllt hat oder vielleicht auch ich bring dich um gesagt hat, und das vergisst man einfach und das finde ich dann wieder so unweise, so, also so kindisch, wenn man daran nicht denkt. Also das ist für mich eine Eigenschaft, die ich als dumm bezeichnen würde.
Gut. Ja, also ich würde sagen, behalte das mal auf jeden Fall im Auge. Also ab so 10, ich bring dich um, das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen. Aber bisher ist das nicht mehr als eine unschuldige Fantasie, würde ich sagen.
Aber es gibt natürlich schon, oder? Ach, sorry, ich war noch lange nicht am
Ende. Ach so, okay, sorry.
Doch, mir ist nur gerade noch eingefallen, dass ich schon auch natürlich dieses Judging, ne, dieses Verurteilen von anderen Eltern, das merke ich immer noch an mir, wenn, keine Ahnung, du siehst irgendwie Eltern, die ihre Kinder ruhig stellen sozusagen, indem sie sie vor einem iPad setzen oder so im Restaurant, dass dann die Kinder ruhig sind und schauen die sich mit irgendwie 2 Jahren da schon auf dem iPad irgendwas an, wo ich anfangs halt auch gesagt habe, das ist ein absolutes No-Go, und ich sage mittlerweile immer noch, für mich ist es nichts mit so ganz kleinen Kindern, finde ich, wenn die ein bisschen älter sind, kann man drüber reden, aber mit so ganz kleinen Kindern ist es keine Methode, die ich wähle sozusagen, weil ich nicht glaube, dass das irgendwie eine richtige Methode ist für Kinder in dem Alter, sagen wir mal unter irgendwie 2, 3. Aber ich kann es immerhin schon deutlich besser verstehen mittlerweile, weil man ist halt gerade so im Urlaub, ist es uns halt aufgefallen, oder vielen Eltern, mit denen ich spreche, fällt es auf im Urlaub, ist ganz oft auch Eltern, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, dass das gang und gäbe ist, dass die halt zum Essen gehen, wahrscheinlich auch viele aus Deutschland, aber trotzdem ist es auffällig, dass es meist dann irgendwelche Briten sind oder so, die dann halt die Kinder tatsächlich auch schon mit 2 Jahren oder noch jünger vors iPad stellen und dann in Ruhe essen. So, und erst verurteile ich das, und andererseits im Urlaub, du hast halt den ganzen Tag keinen Urlaub, weil Urlaub machen ist halt nicht mehr wie Urlaub machen früher. Es ist halt was ganz Neues. Du musst dich gerade bei kleinen Kindern, wie ich sie habe, musst du dich ja durchgängig um die Kinder kümmern. Und dann bist du beim Abendessen und hast mal irgendwie so eine halbe Stunde Ruhe durch so ein iPad. Das ist schon eine Sache, die ich verstehen kann.
Ja, definitiv. Ja. Morgens, abends, mittags ein Stündchen. Das kann, ja, also es kann auch helfen, eine Beziehung einfach am Laufen zu halten, in vielerlei Hinsicht. Also wie soll denn der Morgensex möglich sein? da müssen schon mehrere Folgen Paw Patrol laufen. Also ich kann, es gab eine Zeit, da konnte ich gar nicht kommen, ohne das Intro von Paw Patrol laufen zu haben. Ja, also das war schon, nee, das ist schon was ich komplett nachvollziehen kann. Was ja immer so ein bisschen dann auf der Metaebene diskutiert wird, dass Kinder gar nicht mehr so Langeweile abkönnen, weil sie immer irgendwie beschäftigt werden, Punkt. Und das, ne, wenn man an seine eigene Kinder zurückdenkt, klar, da waren so digitale Medien natürlich noch kein Ding. Man hatte auch vielleicht ein Gameboy, aber das hast du ja dann nicht die ganze Zeit gespielt. Da braucht ja dann Akku oder Batterien oder so. dass das so ein bisschen abhandengekommen ist, dass man sich früher als Kind auch richtig viel auch gelangweilt hat, finde ich. Und man auch wusste, okay, jetzt habe ich hier nicht Spiel an Spiel an Spiel, sondern man ist auch einmal mal eine Stunde, sitzt man vielleicht mit den Eltern am Strand und macht erstmal gar nichts, außer vielleicht ein bisschen im Sand spielen. Und man hat einfach viel mehr Leerlauf. Und das ist, glaube ich, schon so eine Tugend, wo man als Elternteil sich das auch wieder ein bisschen beibringen kann oder den Kindern auch so ein bisschen erziehen kann. Hey, es ist nicht immer Halligalli. Es gibt auch mal wieder so eine Ruhephasen. Aber wie du auch sagst, ab einem gewissen Alter hier und da mal eine Stunde, wenn die Kinder morgens schon wach sind um 8 und dann irgendwie noch eine Stunde was gucken oder mal die vorm Fernseher parken, wenn du kochen willst oder so, das ist schon Gold wert. Also da frage ich mich schon auch andersrum wieder, ne? Also gab bei den Simpsons immer diesen Spruch, wo Homer und Marge dann ausgehen wollen und dann hier der Fernseher passt auf euch auf, sagt, wenn er ins Bett, wenn der sagt euch, wann ihr ins Bett gehen sollt. Und das finde ich, kann ich schon ein Stück weit immer nachvollziehen.
Ja, wobei das mit der Langeweile, ich mache mir da auch häufig Gedanken drüber, wie das wohl gewesen sein muss vor ein paar hundert Jahren oder so, wo du halt wirklich gar keine Elektronik hattest und keine Möglichkeit hattest, mit Freunden irgendwie eine WhatsApp zu schreiben oder irgendwie mal Fernsehen zu sehen und am besten, es gab noch nie mal Bücher oder so zu lesen. Was hat man da gemacht?
Da musste man sich umbringen. Da musste man sich umbringen, damit irgendwas passiert. Ja.
Stinklangweilig. Also du hast dann natürlich mit dieser Langeweile auch irgendwie umgehen müssen. Ich meine, selbst wir, als wir Kinder waren, meine Eltern haben mir auch schon vorgeworfen, ihr kennt ja gar nicht, ihr wisst gar nicht mehr, was Langeweile ist. Weil wenn wir mal Langeweile hatten, haben wir halt mit der Eisenbahn gespielt oder halt mit anderen 5000 geilen Spielen von Ravensburger, unser heutiger Sponsor.
Sehr explizit, unnötigerweise, ja.
Oder Playmobil oder Lego oder so. Also wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, uns dauerhaft zu beschäftigen. Aber wie war das wohl noch so vor ein paar hundert Jahren? Finde ich schon interessant. Manchmal würde ich es mir auch wünschen, mal so für einen Tag, dass man wirklich komplett abschalten kann. Aber im Endeffekt bin ich schon ganz froh, dass unser Leben nicht so kacklangweilig ist, wie das von unserem Opi.
Exakt, denn sonst geh doch mal auf den Mittelaltermarkt und dann mach mal eine Lehre in der Schmiede oder so, wie früher ein Vierjähriger.
So was,
oder arbeite auf dem Feld, war ja echt so.
Ist so, ja.
Vielleicht muss man Kinderarbeit auch rückwirkend anders bewerten, weil es viel auch einfach Beschäftigung für die Kinder war. Vielleicht war es gar nicht so schlimm.
Ich wollte an der Stelle noch ganz kurz sagen, weil ich gerade gesagt habe, langweilig wie das Leben unserer Großväter. Ich glaube, das Leben unserer Großväter war alles, aber nicht langweilig.
Naja, also.
Ja.
Gut.
Beide nicht in der SS gewesen, vielleicht an der Stelle, wobei beide.
Sprich nur für dich. Beste Freunde.
Also Andreas und ich waren beide nicht in der SS, wollte ich dann nochmal sagen.
Heute bin ich sehr zurückhaltend einfach. Heute,
ist gut, ja.
Ist in Ordnung. Beste Freunde bleiben, Fragezeichen. Hallo Herr Links, hallo Herr Pausen. Nachdem ich als jahrelange Rocket Beans Zuschauerin mich endlich mal durchringen konnte, euren rattigen Podcast zu hören, bin ich wieder erwartensüchtig geworden und muss doch gestehen, dass ihr hin und wieder auch mal sehr gute Ratschläge verteilt. Habe längst nicht alle Folgen aufgeholt, muss mich jetzt aber auch mal mit einer Frage an euch wenden. Erstmal zu mir. Ich bin weiblich 27 Jahre alt und vor 13 Monaten Mutter geworden. Was nur ein wenig zur Sache tut, denn mein eigentliches Problem habe ich mit meiner besten Freundin, welche ich seit 9 Jahren kenne. Wir haben uns fast täglich auf der Arbeit gesehen. Krankenhaus, Nachbarstation, sind beide Krankenpflegerinnen und uns daher selten getroffen, wenn dann meistens zum Saufen. Nun durfte ich Corona-bedingt während der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten und schwangerschaftsbedingt auch nicht mehr saufen. Und damit fing es an, dass wir immer weniger Kontakt hatten. Hinzu kam, dass ich manchmal für sie als Alibi fungieren sollte und sie in Stories auf Instagram markieren sollte. Auf die Frage, mit wem sie sich denn in Wirklichkeit treffe, kamen stets nur Sprüche wie »Vertrau mir«, »Ich will dich nicht mit reinziehen« etc. Nach einiger Zeit und einem Familiendrama auf ihrer Seite kam dann ans Licht, dass sie seit über einem Jahr in einer Beziehung mit ihrer Arbeitskollegin ist, die ich by the way auch kenne. Ich war schon sehr enttäuscht, dass sie mir nichts erzählt hat. Habe es aber nicht so raushängen lassen. Wir haben es meiner Meinung nach gut aufgearbeitet und sie wurde auch wieder offener mir gegenüber. Dazu sollte ich sagen, dass ich wahrscheinlich die einzige Person in ihrem näheren Umfeld bin, die wirklich 0% ein Problem damit hatte, dass sie auf Frauen steht. Trotzdem zieht es sich weiter durch. An meinem neuen Leben mit Kind scheint sie kein Interesse zu haben und wenn wir uns verabreden, sagt sie im letzten Moment ab, wieder mit Sprüchen wie »Sei mir nicht böse«, anstatt mir eine richtige Begründung zu nennen. Langsam frage ich mich, ob es die Freundschaft noch wert ist. Dazu kommt, dass sie die einzige ist, die in Frage kommt, meine meine Trauzeugin zu sein für meine anstehende Hochzeit. Nach ihrer letzten Absage vor 2 Wochen habe ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Jedoch kam auch von ihr nichts mehr. Soll ich damit abschließen? Ich habe schon 1-2 Mal eine Freundschaft beendet, aber diese war bislang die intensivste und auch längste. Wir werden uns auch bald wieder auf der Arbeit sehen, aber ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man sich beste Freundin nennen kann und einem dann so viele Dinge verheimlicht bzw. nicht von alleine erzählt, was los ist und sich auch nur für das Leben der Freundin interessiert. Ich muss schon zugeben, dass ich sie in den letzten 13 Monaten ab und an meiner Seite hätte gebrauchen können. Wegwerfen oder versuchen, wieder aufzubauen.
Er hat uns natürlich, dass Leute sagen, dass wir wirklich gute Vorschläge haben, weil das ist ja nicht Plan der Sendung.
Nee.
Aber umso schöner, dass es ein Nebenprodukt ist. Ja, du verstehst das nicht, wie man so sein kann wie deine Freundin. Ich auch nicht. Das ist keine gute Freundin.
Muss ich wieder die schlechte Nachricht überbringen?
Ja.
Sie steht auf dich. Sie wäre gerne mit dir zusammen.
Okay, da
sie wäre
ich jetzt gerne gar nicht dran gedacht.
Die zweite Mutter deines Kindes. Sie kann es nicht sehen, sie will es nicht sehen, dass du so glücklich bist mit deinem neuen Kind. Sie ist obviously in love mit dir seit Jahren. Deswegen hat sie ihr Coming Out auch so lange geheim gehalten, weil sie Angst hatte, dich damit zurückzuweisen. Und was jetzt passiert ist, du hast offensichtlich den Mann deines Lebens gefunden. Sie ist heartbroken. Und jetzt soll sie auch noch deine Trauzeugin sein. Et voilà.
Du spuckst ihr ins Gesicht, ja, mit der Anfrage, ob sie deine Trauzeugin sein möchte oder nicht. Ja, das ist das kann man so sehen, sehe ich aber natürlich ganz anders. Das ist so dieses klassische, ja, ist eine Lesbe, die steht natürlich auf alle Weiber.
Und die, ja, gut, lecken das stimmt,
sich bestimmt den ganzen Tag.
Das stimmt. Du meinst, es ist nicht wie bei Homosexuellen, die ja standardmäßig auf alle heterosexuellen Männer stehen.
Ja, also ich glaube das einfach nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, dass es einfach nur eine Kackfreundin ist. Und manchmal ist es auch wirklich die traurigste Nachricht, ist die bitterste und ist auch die wahrscheinlichste. Ich muss sagen, dass ich da schon lang, glaube ich, interveniert hätte, gefühlstechnisch mit meinen Gefühlen. Ich glaube, ich wäre schon längst so, und du bist ja auch enttäuscht. Aber ich glaube, ich wäre so enttäuscht, dass ich dann auch nicht mehr so schnell eine freundschaftliche Liebe hätte aufbauen können. Ich bin ein zartes Pflänzchen, was Freundschaften angeht. Wenn man mich zumindest extrem enttäuscht hat, dann fällt mir das schwer, dann wieder so richtig die Flamme wieder aufflammen zu lassen. Wie heißt sie? Naja. Mhm. Weiß, was ich meine. Also allein schon dieses, ich erzähle ihr nicht, was los ist, nutze sie aber als Alibi, ist ja eine absolut miese Charaktereigenschaft, die ich nicht nachvollziehen kann. Also ich will dich da nicht mit reinziehen. Komm mal, du ziehst sie damit rein,
ja,
weil du sie markierst. Also wenn der Freund in irgendeiner Weise mal gefragt hätte oder so, deine Freundin oder dich gefragt hätte, was denn da los ist und wo ihr denn wart, dann hättest du für sie lügen müssen. Das heißt, sie ist schon längst mittendrin im Mord und du bist ihr Alibi. Und das ist keine Freundin. Das ist keine gute Freundin.
Ja, es gibt ja auch immer diese, weiß nicht, auf Instagram ging das mal vor einer Sache, vor einer Weile viral, in Anführungszeichen, dass das so gemacht wurde, dass Freundinnen ihren Freund neben sich stehen hatten und dann den besten Kumpel vom Freund angerufen haben. Und der dann in den meisten Fällen in diesen Videos gesagt hat, doch, doch, der ist hier bei mir gerade. Also ihm sofort ein Alibi attestiert hat. Und dann immer die Frage, ja, ist weiß nicht, Zack gerade bei dir? Ja, der ist gerade da. Kann er mal am Telefon kommen? Nee, geht gerade nicht, weil das und das. Und super spontan sich was überlegt haben. Was immer so identifiziert wurde als so ein super Buddy-Buddy-Ding. Wow, Männerfreundschaften. Okay. Und ich fand das immer schon assi, weil ich denken würde, yo, das macht doch nur mehr Probleme. Das ist so kurz gedacht, wenn meine Freundin dich anrufen würde und dann gesagt hätte, ja, der ist bei mir. Das führt doch nur zu mehr Problemen. Deswegen unterstreiche ich das komplett. Jemanden für so ein Alibi zu missbrauchen, ist komplett asozial. Ohne zu sagen, worum es geht. Wenn es darum geht, und dann kann ich immer noch abwägen, okay, helfe ich dir, weil ich das als Situation begreife, wo es Sinn macht, dir ein Alibi zu geben, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel, weil du jemanden ermordet hast, dann würde ich das natürlich machen. Aber sonst finde ich das sehr assi.
Ja, das ist schon eine schwierige Situation für die Freundin, ne? Die offensichtlich in einer heterosexuellen Beziehung war und dann gemerkt hat irgendwie, dass sie auf ihre Kollegin steht und, also, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe.
Ich dachte gerade, ja.
Und das ist natürlich eine Situation, wo man ihr auch ja, wo man ihr auch eine gewisse Fehlertoleranz zugesteht, was jetzt eine Freundschaft angeht. Aber natürlich hätte sie dich einweihen müssen und sagen müssen, ey, es ist super schwer und so, ich muss gestehen, ich liebe gar nicht irgendwie meinen Mann oder den Typen, sondern ich habe mich verliebt in eine Frau. So, da stecken ja wahnsinnig viele literally coming outs drin in so einer Nachricht. Also leicht, da muss es ihr nicht fallen, aber sie geht ja schon den Weg, dich einzuweihen und dich mit reinzuziehen und dann hat sie auch die moralische Verpflichtung, finde ich, mit dir auch da ordentlich zu reden drüber. Ich habe tatsächlich auch ein Beispiel aus so zwei, drei Ecken, wo das zu sowas Ähnlichem kam. Da hat der Typ immer gesagt, er geht mit einem Kollegen ins Fitnessstudio irgendwie mehrmals die Woche. Und irgendwann hat dann die Freundin, die betrogen wurde, hat dann den Kumpel gefragt, ihr habt euch ja letzte Woche erst wieder im Fitnessstudio gesehen. Und dann meinte der Kumpel, der nicht eingeweiht war, hä, was? Nee, ich hab den schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Und dann wusste sie, alles klar, der Typ bescheißt mich, ne?
Finde ich nicht assi. Da wäre ich auch nicht sauer auf den Kumpel oder so, also.
Nee, der wusste das auch nicht, der war nicht eingeweiht.
Ja, also auch im Sinne jetzt aus Sicht des Typen, der seine Freundin betrügt, würde ich dann niemals sagen, yo, bist du doof, mich zu verraten oder so. Das sucht jemand die falsch. Aber kannst du dir wirklich gar nicht vorstellen, dass sie auf unsere Fragerin steht? Ist das für dich komplett absurd, dass eine Frau eine andere Frau lieben könnte? Also ich glaube halt schon, dass sie vielleicht will sie dir lieber einen Ring an den Finger stecken oder den Finger in den Ring stecken oder whatever. Ich kann mir das schon vorstellen. Nee, ist das für dich komplett.
Das ist für mich dermaßen unnatürlich, dass ich.
Also, ob mir das nicht vorstellen ob kann. Ob sie das schickt oder gehört, will ich gar nicht hören an dieser Stelle. Aber zumindest ist es ja biologisch denkbar.
Ja. Also ich habe da natürlich ganz kurz auch dran gedacht und dachte dann wiederum, irgendwie, da passt einiges nicht zusammen. Ja. Irgendwie hätte die sich dann schon nochmal anders verhalten. Ich glaube einfach nicht, dass sie auf die steht. Ich glaube nicht, dass man auf unsere Fragestellerin stehen kann. Nein, Quatsch. Also ich halte es nicht für total absurd, aber dann kann man sowas ja auch mal ansprechen. Aber ich glaube, unsere Fragestellerin selbst hat ein ganz gutes Gespür, soziales, unterstelle ich ihr jetzt einfach mal, gerade weil sie unseren Podcast hört, und das hätte sie gemerkt. Und sie hat es ja nicht mal im Ansatz erwähnt oder angesprochen, deswegen ist es wahrscheinlich so absurd, dass es dann doch stimmen könnte.
Ja, genau. Ich glaube, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder in dem Fall den Busch nicht sehen will. Und das könnte zumindest was sein, was man mal offen ansprechen kann. Du hast eben noch gerade was gesagt, ich weiß gar nicht, ob das aus der Frage hervorgeht, aber du hast zumindest recht. Nee, warte mal, sie hat ja gesagt, ne? Da muss ich nochmal nachlesen. Hat sie gesagt, dass sie ihren Freund betrogen hat mit einer Arbeitskollegin?
Schon, ja.
Nach einiger Zeit Familiendrama, dass sie über seit einem Jahr in einer Beziehung mit ihrer Arbeitskollegin ist. Okay, nee, es ist nicht ganz klar, ob sie quasi einen männlichen Freund betrogen
davor,
hat.
Davor stand es.
Alibi. Achso, hinzu kam, dass ich manchmal für sie als Alibi
noch weiter
fungieren
vor.
Sollte. Hallo, liebe Ratten.
Letzte Frage.
Das war wirklich nicht. Nee.
Ah, okay.
Hinzu kam, dass ich manchmal für sie als Alibi fungieren sollte und sie in Stories auf Instagram markieren
sollte.
Achso,
dann war sie Frage, vielleicht also vorher auch schon in der.
Mit wem sie. Ja, genau, das frage ich mich gerade, weil. Wenn sie vorher, ja, dann ist das natürlich dann alles Quatsch, was ich gesagt habe. Aber wenn sie vorher in einer heterosexuellen Beziehung war, dann wiederum hast du ja wieder auch komplett recht, dass sie ja ganz andere Probleme gerade hatte und vielleicht sich das erste Mal offen dazu steht oder bekennt oder das erste Mal in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist, dann wäre das natürlich nachvollziehbar schon fast wieder, dass sie sich da gerade zurückhält und nicht die Kraft oder vielleicht ganz andere Probleme hat, als sich um diese Hochzeit zu kümmern.
Ach so, die Hochzeit, ja. Ja, das ist natürlich auch nochmal traurige Situation für dich, eine schwierige Situation für dich, dass du jetzt nun wirklich niemand anderen dir vorstellen könntest, der oder die dein Trauzeuge oder Trauzeugin sein könnte. Weiß nicht, hast du nicht irgendwie Family oder einen Cousin, Bruder, Schwester? Es muss ja nicht eine Frau sein.
Na, der Cousin wird ja wahrscheinlich schon ihr Gatte sein, würde ich mal denken. Der ist wahrscheinlich schon mal raus, nachdem wir ja häufig genug geklärt haben, dass das komplett legal ist.
Ja, also das ist natürlich schade, dass du dann sie fragen musst, wo gerade alles so ein bisschen schwierig ist. Aber ich finde das ja auch bei Freundschaften so interessant, wie sehr das phasenabhängig ist. Mhm. So, man ist in der einen Phase des Lebens, da ist man jeden Tag zusammen, arbeitet zusammen, das ist glasklar, die beste Freundin, man wird immer zusammenbleiben. So, und dann ist auch einmal so Corona, so ein Rieseneinschnitt oder was weiß ich, ein Stadtwechsel oder ein Berufswechsel. Mhm. Auf einmal sieht man sich nicht mehr täglich und schon von einem Monat auf den anderen hinterfragt man die komplette Freundschaft und alles ist wieder kacke und so. Und ihr habt jetzt gesagt, du hast ja geschrieben, dass du demnächst auch wieder mit ihr zusammen häufiger arbeiten wirst. Das kann ja gut sein, dass es dann innerhalb von 2 Monaten auch wieder so cool ist, eure Freundschaft, ihr da vielleicht auch mal drüber beim in einer Bar oder so geschnackt habt, da ein bisschen rumgemacht habt, euch abgelenkt habt und, so, und danach euch wieder versöhnt habt. Also das kann ja schon sein, dass sich das Problem von alleine wieder erledigt, wenn man einfach wieder mehr Zeit miteinander verbringt und dann auch die Möglichkeit hat, solche Sachen anzusprechen.
Krass, halt uns doch da gerne auf dem Laufenden und du kannst natürlich auch gerne nochmal hinterher schicken, wenn wir doch hier die eine oder andere Sache falsch dargestellt haben oder uns da vielleicht einige Infos oder Fotos auch fehlten, gerade von Neugeborenen haben wir ja so einen Ordner, wo wir gerne auch immer die Rattenkinder sammeln.
Glückwunsch also, natürlich noch, ne?
Genau, Glückwunsch dazu.
Du hast auch andere Probleme jetzt. Du bist eine junge Mutter, da musst du dich nicht noch um so einen Scheiß da kümmern. Also versuch dich da mental so ein bisschen von abzukapseln und du wirst andere Freundinnen finden.
Ja, es sei denn, du parkst dein Kind eh die ganze Zeit vorm Tablet, dann hast du natürlich auch Zeit, genau, dich wieder um so kleinere Sachen zu kümmern.
Wir haben doch gesagt, wir haben gute Tipps ab und zu mal dabei.
Würde ich auch sagen.
Danke euch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ich würde mich noch bedanken bei unseren Patreons, falls du dich daran erinnerst. Nämlich unter anderem an für die 25 Euro an, wer das vorliest, ist ein Doppellauch LOL. Dann danke an unsere Heldenratten, an die Scheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dosenkohl unterstützt das Wachstum, Dr. Schmidli, Lido, Dr. Morbus Kobold, für Andreas höre ich auf zu rauchen, in einem Lahn vor unserer Zeit, Kololiter, Luxen, Max für Singer Mike, den Milf Melonentechniker, Negativnase, Rachel Rüther, Tony Bodi 123 und Valkyros. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Danke euch und 1000 Küsse gehen raus an euch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ratatat, 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 ratat